heute Abend und morgen Abend das Thema Inspiration, Motivation. Heute Abend lese ich einige Bibelstellen mit euch. Zuerst einmal in 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Mein Thema ist völlige Hingabe. Jetzt lasse ich mal ganz offen diese völlige Hingabe, ob es jetzt Gott ist, ob jetzt Hobby ist oder Liebe ist oder Gemeinde ist oder Glaube ist. Völlige Hingabe. Die völlige Hingabe hat großen Gewinn. Gib dich einer Sache total hin, da bist du glücklich. Gib dich einer Sache nur halb hin, bist du halb glücklich. Und in dem Maße, wie wir uns einer Sache hingeben, in dem Maße werden wir gesegnet, beglückt oder bereichert. So, die völlige Hingabe ist mein Thema. Und ich möchte einfach motivieren, was du tust, tue ganz oder gar nicht. Deshalb war ich auch so flopsig und habe gesagt, so, wenn du nicht von Herzen opferst, wenn du nicht von Herzen gibst, dann schmeiß lieber dein Geld in die Spree oder in den Hafen rein und dann siehst wenigstens, wie es runterblubbert. Dann hast du wenigstens noch ein Vergnügen. Aber wenn du es dem Herrn gibst, und wenn wir etwas tun, sollen wir aus Überzeugung heraus tun, aus der Gewissheit heraus, das lohnt sich. Dafür stehe ich ein, dafür stehe ich gerade und ich bin begeistert, was ich tue. Wenn wir irgendetwas machen ohne Begeisterung, das spüren unsere Mitmenschen, das spürst du selber, das war nichts. So, völlige Hingabe. Und da lese ich 1. Thessalonicher Kapitel 4, nur zuerst einmal als Einstieg. Im Übrigen, Brüder oder Geschwister, bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu des Herrn. Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, und ihr lebt auch so und werdet darin noch vollkommener. Paulus hat durch sein Leben gezeigt, was ich tue, tue ich ganz. Als ich die Gemeinde verfolgte, das tat ich kompromisslos. Das tat ich mit der totalen Hingabe. Jetzt bin ich Evangelist oder Apostel oder Prediger, das mache ich mit der gleichen Begeisterung. So, ich habe das von uns gelernt, was wir tun. Ich war zuerst ein Eiferer im Gesetz, das habe ich vollkommen gehalten, 150%. Und jetzt diene ich Gott, auch wenn es geht. 150%. So, was ich tue, tue ich ganz und total. Dann lese ich weiter, Vers 10 im 1. Thessalonicher Kapitel 4. Noch ein Gedanke, Vers 9 muss ich lesen, damit wir das im Zusammenhang mitkriegen. Und die brüderliche Liebe, darüber muss ich euch nicht schreiben, sagt er. Gott selbst hat es euch schon gelehrt, einander zu lieben. Und danach handelt ihr auch an allen Brüdern in ganz Mazedonien. Wir ermuntern euch, aber Brüder, darin noch vollkommener zu werden. Was man tut, das sollte man gut tun und versuchen, noch besser zu machen. Also das ist, was ich motiviere für 2002. Also was du tust, tue gut und tue es noch besser, wenn es geht, irgendwie noch völliger. Ohne Hingabe ist unser Leben wertlos. Ohne Hingabe ist unser Leben wertlos. Ein Maler, der so einen Kübel Farbe nimmt, der kann jetzt diesen Kübel Farbe schön ins Museum bringen und sagen, das ist Farbe. Aber diese Farbe ist wertlos, es sei denn, es verbraucht sich an der Wand. Entweder malt er ein Gemälde damit oder malt eine Wohnung aus oder malt das Haus an, egal was es macht. Die Farbe will gebraucht werden. Alles, was auf dieser Welt existiert, will irgendwie gebraucht werden. Und wir Menschen sind erst glücklich, wenn wir gebraucht werden. Jeder vernünftige Mensch, sogar der Esel, will gebraucht werden. Sogar der Esel. Wir wollen gebraucht werden. Die Natur will gebraucht werden. Alles, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, alles, was lebt, keucht und feucht und alles, was existiert, will irgendwie gebraucht werden. Ungebrauchte Dinge sterben ab. Gebrauche deine Hände nicht, gebrauche deine Füße nicht. Deine Füße, deine Hände, alles, alle deine Organe, sie wollen gebraucht werden. Ein Zündholz ist wertlos, wenn es nicht zündet und wenn es nicht seine Bestimmung, seine Berufung erfüllt, seinen Auftrag erfüllt, ist wertlos, wenn es nicht brennt. Eine Kerze, Weihnachten haben wir so viele Kerzen herumstehen gehabt. So eine Kerze, die will brennen und die will verbrennen. Und sie gibt Licht und sie gibt Wärme und die Flamme steigt immer nach oben, egal wie du die Kerze drehst. Eigentlich unser inneres Bedürfnis ist, ich möchte für Gott etwas tun, so wie die Kerze. Die Kerze ist das beste Symbol für unser Leben. Also ich will brennen, aber ich will für oben, für das Göttliche brennen. Hingabe an Gott. Ohne Hingabe gibt es keine besonderen Leistungen. Das ist ganz arg wichtig. Wenn du gute Noten schreiben möchtest, dann musst du dich hinsetzen und büffeln. Michelangelo, wenn ich seine Werke bewundere, und manche stehen da und staunen, wie hat er das gemacht? Wie hat er diese Gemälde zustande gebracht? Aber ich habe mich mit Michelangelo mal beschäftigt in Florenz, in Rom, Sixtinische Kapelle und so weiter. Diese Dinge mal bewundert und angeschaut. Übrigens, man kann die, selbst wenn du nicht nach Rom kommst, im Internet kannst du die Sixtinische Kapelle anklicken und dort mal eine ganze Reise durch die Sixtinische Kapelle machen. Und diese Bilder bewundern in der Sixtinischen Kapelle. Hochinteressant. Ihr habt ganz tolle Inspirationen bekommen in der Sixtinischen Kapelle. Ganz besonders die Bilder von Michelangelo. Aber von Michelangelo, da wissen wir eines, manchmal hat er sich wochenlang nicht ausgezogen, schlief auf dem Gerüst und die Kleider nicht gewechselt. Er wollte, sobald er wach war, wieder weitermalen. Kraft geschöpft, sehr mager gelebt natürlich, aber trotzdem Kraft geschöpft, weitergemacht. Oder wenn ich dran denke, Händel, der übte so lang, bis seine Finger wie Kochlöffel aussahen. Also ohne Leistung, ohne totale Hingabe erreiche nicht. Alexander der Große, bevor er sein Weltreich aufbaute und die Welt eroberte, hatte etwas ganz Verrücktes gemacht. Seine Edelsleute, seine vornehmen Leute haben gar nicht verstanden. Hat sein ganzes Vermögen verschenkt den Leuten, die um ihn herum standen. Und einige seiner Edelleute fragten, ja, was machst du? Du brauchst ja dies und jenes noch. Nein, sagte, das, was ich gewinnen werde, jetzt durch meinen Feldzug, das ist tausendmal mehr wert. Das bringt tausendmal mehr, was ich jetzt erobere. Ich habe Hoffnung und meine Hoffnung bringt mir tausendmal mehr. Also, wenn du etwas tust, tue ganz oder gar nicht. Ich stelle dich jetzt, du brauchst eigentlich schon nicht mehr weiter zuhören, wenn du nicht mehr willst. So, aber ich möchte doch noch auch vom Wort Gottes ermutigen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Das Reich Gottes an erster Stelle. Zu viele Menschen werden vom geistlichen, religiösen Dingen nicht gesegnet. Ich sage, was bringt mir die Kirche? Für 28 Mark kriegst du auch nicht viel. Da kannst du nicht einmal anständiges Mittagessen dafür kaufen. Weißt du, manche Leute wundern sich, wenn sie so in eine Kollekte 10 Pfennig reinschmeißen. Da denken sie, der liebe Gott muss auf die Knie fallen und Dankeschön ihnen sagen. Für 28 Mark kannst du nicht viel kriegen oder für 10 Pfennig oder für eine Mark kannst du auch nicht viel bekommen. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir etwas haben möchten, müssen wir zuerst einmal investieren, in die Sache hineinlegen. Gib und es wird dir gegeben. In welchem Maß wir messen, in dem Maß wird es uns auch gemessen. Was der Mensch sucht, zuerst einmal jetzt Hingabe, das wird er finden. Das ist ein uraltes Gesetz. Was der Mensch sucht, das wird er immer finden. Wenn du Anerkennung suchst, wirst du Anerkennung finden. Wenn du Liebe suchst, wirst du Liebe finden. Wenn du Sex suchst, wirst du Sex finden. Wenn du Geborgenheit suchst, wirst du Geborgenheit oder Sicherheit finden. Alles, was wir suchen, werden wir finden. Also, der Einstieg in ein hingegebenes Leben beginnt mit der Suche. Wenn du Gott suchst, wirst du Gott finden. Auch auf Umwegen, wenn es sein muss. Wer Großes sucht, wird Großes finden. Wer nichts sucht, wird auch nichts finden. Auch das gehört dazu. Jesus sagt, oder Gott in der Bibel heißt es, suchet mich, so werdet ihr leben. So viele Menschen suchen Ersatz oder suchen Nebensachen. Sie suchen nicht die Hauptsache. Suche die Hauptsache, suche Gott und du wirst leben. So heißt es in der Bibel. Dem 7-jährigen Heinrich Schliemann, eine ganz kleine interessante Geschichte zwischendurch, da schenkte dem 7-jährigen Knirps Heinrich Schliemann 1831 der Vater zu Weihnachten ein Buch mit Bildern der griechischen Geschichte. Und da war ein Bild, das hat den Schliemann so fasziniert, wie Troja brennt. Der Brand von Troja. Und dann war, als er dann nachher größer wurde und lesen konnte, und dieses Bild hat ihn gefesselt, die brennende Stadt Troja. Die Geschichtsschreiber, oder in diesem Buch wurde dann dort gesagt, die Historiker glauben nicht an die wahre Existenz von Troja. Troja hat es nie gegeben, ist nur eine Legende, eine Fiktion, hat es nie gegeben. Aber diese brennende Stadt, dieses Bild, dass der Junge irgendwo mit als Siebenjähriger gesehen hat, dieses Bild beflügelte den Schliemann und er entschloss sich, die Stadt zu suchen. Die muss es geben. Wir wissen aus der Geschichte, er hat hart gearbeitet, viele Jahre geforscht und dann nach der Wirklichkeit gesucht. Gibt es diese Stadt oder nicht? Und dann fand er Troja, als er dann in der Türkei grub und entdeckte nicht nur Troja, noch viele andere wertvolle Schätze, die in der Erde Jahrtausende lang schlummerten. Und andere haben gesagt, das ist nur Fiktion, nur Einbildung und nur Fantasie. Der Mensch findet, was er sucht. Also, und oft wird es in Kinderherzen eingepflanzt, die Suche nach Gott, die Suche nach der Wahrheit, die Suche nach der Wirklichkeit. Oder auch ausgeredet oder unterdrückt. Deshalb viele Menschen, die geraten an falsche Leute, geraten an blinde Blindenleiter. Und das ist ganz gefährlich. Blinde Blindenleiter. Ich denke nur an Friedrich Nietzsche. Was wäre aus Friedrich Nietzsche geworden, wenn er Christ geworden wäre? Was wäre aus Goethe geworden, wenn er Christ geworden wäre? Goethe wuchs in einem pietistischen Elternhaus in Frankfurt auf, also mit der Bibel. Also das, was wir als jetzt alles mit der Bibel, also mit bigottischem Denken und Religiosität und Frömmelei und sowas erleben, das ist alles nur blass, was die damals hatten. Er erlebte Religion zu Hause pur. Und doch ist er nicht Christ geworden und hat sich mehr anderen Denken zugewandt. Das gleiche auch bei Nietzsche. Nietzsche ist in einem Pfarrershaus aufgewachsen. Der Vater war Pfarrer bei Leipzig, die Mutter kommt aus einem Pfarrershaus, also Pfarrersleute. Und Nietzsche hat nicht die Wahrheit entdeckt. Warum? Weil er nur traditionelle Religion kennengelernt hat und nicht die Wahrheit. Als 16-jähriger Bub schrieb Nietzsche ein Gedicht, ich lese dieses Gedicht vor, das hat mich bewegt und habe ich gedacht, guck mal, Mensch, hier hätte der Mann die Wahrheit gebraucht, hier hätte jemand gebraucht, der ihm sagt, wo es lang geht, wie man Gott findet. Dieses Gebet war der letzte Schrei wahrscheinlich an den lebendigen Gott, was er geschrieben hat. Noch einmal, sagt er, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, hebe ich vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich flehe, dem ich im tiefsten Herzenstiefe Altäre feierlich geweiht, dass alle Zeit mich deine Stimme widerriefe. Ich will dich kennen, Unbekannter, du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du Unfassbarer, mir Verwandter, ich will dich kennen. Das ist ein Gedicht, wo der als 16-Jähriger schrieb. Er hat es nicht erlebt. Am 25. August 1900 starb er wie wahnsinnig, weil er die Wahrheit nicht erkannte, weil seine Eltern, sein Vater, Pfarrer, nicht in der Lage war, dem Buben den Weg zum lebendigen Glauben an Gott zu zeigen. Blinde Blindenleiter. Und so ist die Welt voll von Menschen, die die Wahrheit nicht erkennen und nicht erkannt haben. Die Eltern Nietzsches konnten dem Jungen den Glauben nicht vermitteln, den er gebraucht hätte. Schade. Aber die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Die Verheißung steht, die Verheißung gilt auch für Pfarrersleute, wenn sie richtig stehen. Wenn du für Gott brennst, wird deine Umgebung auch angezündet. Und deshalb ist es sehr wichtig, meine Lieben, wenn wir etwas tun, wenn wir an Gott glauben, nicht berufsmäßig an Gott glauben oder nicht nur traditionell so, ja, man macht es, man geht Weihnachten zur Kirche, weil alle zur Kirche gehen. Und es wäre dumm, wenn ich nicht zur Kirche gehen würde Weihnachten oder nachher den Kollegen nicht erzählen kann, ich wäre auch in der Kirche, hätte die Messe oder Christfest oder sonst noch was miterlebt und gesehen. So, um einfach mitreden zu können, was in ist. Nein, wenn wir etwas tun, sollen wir immer aus Überzeugung tun. Und das werden unsere Kinder abspüren, wenn wir etwas aus Überzeugung tun. Aus Überzeugung beten, aus Überzeugung singen, aus Überzeugung predigen, aus Überzeugung glauben. Was wir tun, die Bibel sagt, von Herzen. Und das geht auch zu Herzen. Alles, was von Herzen kommt, geht auch zu Herzen. Also völlige Hingabe. Also egal, was du machst. Du musst nicht viel missionieren. Deine Nachbarn, deine Freunde, deine atheistischen Kollegen und Kolleginnen, die spüren ganz schnell ab, ist das echt oder nicht. Und die sagen dir die Wahrheit auch unter Umständen, was die Frommen dir nicht sagen. Die heucheln weiter, weil sie denken, naja, ich will dich verletzen. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet werden. Menschen, die keine Kompromisse schließen, die bewirken Großes, die also aufs Ganze gehen. Heute Abend, ich möchte eine Linie in meiner Verkündigung einschlagen, wo es einfach aufgefordert wird, wo ich einfach lehre vom Wort Gottes und auch den Weg dahin zeige. Geh aufs Ganze, wage alles, riskiere alles und du gewinnst alles. Du bekommst alles, du empfängst alles, du erreichst alles. Wer nichts wagt, wer also sein Vermögen, seine Kraft nicht für Gott einsetzt, gewinnt auch nichts von Gott. In der Bibel heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzer Seele, aus allen Gemütskräften. Wie macht man das? Meine ganze Seele. Wie liebt meine Seele Gott? Meine ganzen Gemütskräfte, meine ganze Gefühlswelt, meine ganzen Gedanken. Wenn ich morgens aufstehe, abends zu Bett gehe, immer denke ich nur an dich. Voll von Gott sein, wenn du voll von Gott bist, dann ist Gott für dich kein Unbekannter. Die Hure Rahab in Jericho, der hat ihr Haus gerettet, weil sie konsequent war. Die Kundschafter haben ihr gesagt, hör mal, wenn wir in die Stadt kommen und du gerettet werden willst, dann häng das rote Seil zum Fenster raus. Dann wirst du gerettet werden. Und sie wurde gerettet. Lot dagegen war in Sodom, nur ein paar Kilometer weiter. Jericho und Sodom ist nicht so weit entfernt. In Sodom war der Lot. Und was hat er gemacht? Kompromisse geschlossen. Und er konnte gerade sich selbst und seine zwei Töchter retten. Alles andere muss er zurücklassen, weil er Kompromisse eingegangen ist. Kleine Seelen. Die Frage ist, wie ist deine Seele heute? Liebe den Herrn von ganzer Seele. Kleine Seelen ergötzen sich an materiellen Dingen. Bleiben stets an materiellen Engen. Und die suchen immer so Haar in der Suppe, die suchen da einen Fehler und dort. Die sehen das Große nicht, was unser Leben braucht, damit wir wirklich ein völlig hingegebenes Leben führen können. Wir brauchen eine große Idee, eine große Sache. Von dieser großen Sache, von der Weltsache, von der Universum und was auch immer sein soll, ist begeistert sein, visionär sein. Wenn wir begeistert sind, dann können wir diese Dinge bewirken. Wenn wir aber immer so klein laut sind und so klein kariert und so, ja, wir sind nichts, wir können nichts, aus uns wird nichts. Da brauchst du gar nicht anfangen, solltest gar nicht Silvester feiern, das neue Jahr auch gar nicht begehen. Zuerst eine große Vision. Was erwarte ich 2002? Wenn du 2002 Weltuntergang erwartest, warum sollten wir nicht jetzt sterben und noch da so lange leben? Weißt du, dann lohnt es sich nicht zu leben, wenn wir Weltuntergang 2002 erwarten. Martin Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, dass Jesus morgen kommt, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Und zwar einen Apfelbaum, der noch ein paar Jahre braucht, bis er überhaupt mal groß ist und bis er endlich mal Früchte trägt. Wenn ich Martin Luther gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich würde einen Nussbaum pflanzen. Da brauche ich schon 10 Jahre wenigstens, bis der mal groß ist, der Kerl. Und dann hat er ein paar Nüsse endlich mal. Aber wir Menschen, wir denken immer an Katastrophen und ans Negative, anstatt dass wir immer das Positive sehen würden in unserem Leben. Und da fängt die Hingabe an. So viele Menschen sehen immer nur das Negative. Schwarze Punkte, Haar in der Suppe. Diese kleinen Seelen, die kleinen Seelen kommen nie ans Ziel. Die kleinen Seelen. So, heute Abend, bevor wir überhaupt weitermachen, erweitere deine Seele. Vergrößere deine Seele, nähere deine Seele, lass deine Seele wachsen im Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Nicht mein Mund und nicht meine Hände und nicht die Orgel und nicht das Klavier und nicht der Lautsprecher. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist. Was ist ja alles in dir drin? Hohlraum. Schau dein Inneres, was ist in deinem inneren Leben drin? Was ist da drin? Alles, was in mir ist, seinen hochheiligen Namen. Denk drüber nach, was ist in deinem Leben alles drin? Wenn nichts drin ist, füll was. Und zwar nicht mit Ramsch und mit Abfall, was die anderen wegwerfen und liegen lassen, sondern mit Qualität, mit wertvollen Dingen, mit Schätzen, mit Reichtümern. Füll dein Inneres. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig, noch im alten Jahr. Voll werden an Gott. Voll werden an großen, herrlichen Dingen, an Glaubensdingen. Unsere Zeit ist zu vergänglich und zu schnelllebig, als dass wir uns jetzt mit so bürgerlichen, spießbürgerlichen Dingen beschäftigen können, mit Äußerlichkeiten. So viele Menschen halten sich immer nur bei Äußerlichkeiten auf und kommen nicht weiter. Kleine Seelen, nur mit Äußerlichkeiten. Wir müssen, ja, es ist nicht populär, was ich jetzt gerade sage, wir müssen eine Opfertheologie entwickeln. Eine Opfertheologie. Das ist nicht populär. Aber ohne Opfer gibt's nichts in dieser Welt. Wer ein großer Künstler werden möchte, muss Opfer bringen. Üben, üben, üben. Opfer. Lernen, studieren, büffeln, trainieren. Egal was es ist, er muss Opfer bringen. Und weißt du, was Opfer ist? Opfer ist nichts anderes als ein anderer Ausdruck für Aggression. Kann ich das so sagen? Aggression, aggressiv, ich greife an. Das ist Opfer. Ich gehe voran. Ich achte mein Leben nicht wert. Das, was jetzt ist, ich habe noch ein paar andere Leben. Ich lebe in einer anderen Dimension. Und deshalb, ich greife mit diesem Leben das andere Leben an. Das ewige Leben. Aggression. Opfer ist Aggression, ein Ausdruck der Aggression. Ich bin bereit, für etwas Größeres mein jetziges Leben zu opfern. Das ist Opfer. Und wir müssen einfach diese Opfertheologie ganz neu entdecken und eventuell entwickeln. Dann können wir nachher auch, dann beherrschen wir auch die Segenstheologie. Saat und Ernte, das Weizenkorn stirbt in die Erde, damit es 20 neue Körner bringt. Es opfert sich auf. Stell dir mal vor, das Weizenkörnlein würde sich nicht aufopfern, würde es niemals 20 neue Körner dazu bringen. Und wenn ich das weiß, alles ist der Vergänglichkeit unterworfen, dann muss ich mich mit der Zukunft arrangieren, mich darauf einstellen und bereit sein, ich bin bereit, Opfer zu bringen. Opfer für meine Vision, für meine Schau, für das, was mein Leben sein sollte und einmal darstellen sollte. Paulus hat hier gesagt, Brüder, also lernt von mir. Ich achte mein Leben nicht wert, ich werde jetzt schon geopfert, hat er einmal gesagt. Ich werde jetzt schon geopfert. Und der war kein Weichling. Paulus war kein Weichling. Er hat Krach gekriegt mit seinem Bruder, mit ausgesandt wurde, mit Bruder Silas. Schwierigkeiten bekommen unterwegs, weil der junge Demas und Markus insbesondere, dem ging es alles zu schnell. Bergauf, bergab, geradeaus, bergauf, in die nächste Stadt. Nur noch 4 Stunden nachts schlafen. Die nächste Station, es geht weiter. Und dieser Markus hat fast durchgedreht. Das war so ein feines Bübchen, der reiche Jüngling in der Geschichte. So zart und fein und Muttersöhnchen verwöhnt. Und dieses Muttersöhnchen hat es nicht geschafft. Und deshalb musste Paulus sich und Barnabas trennen. Sie gingen auseinander, weil die gesagt haben, also Paulus, du gehst zu schnell. Aber von Barnabas liest du nicht mehr, wie viele Gebiete er eroberte, was er alles geleistet und getan hat. Von ihm liest du nicht mehr. Aber von Paulus, er dringt in Gebiete vor, durchwandert sogar Kleinasien. Kleinasien war ein sehr interessantes Gebiet für ihn. Es war voller Teufel. Kleinasien war voller Dämonen. Kleinasien, da lag der Pergamonaltar, was wir hier in Berlin haben, der Thron Satans. Das war Kleinasien. Dunkelheit und Finsternis hat dieses kleine Gebiet am Mittelmeer, am Bosporus dort bedeckt. Und dorthin geht er und wirkt, wo kein anderer hingegangen ist, ist er hingegangen. Totale Hingabe. Und dann noch im Gefängnis oder wo er auch immer ist, plant er, ich möchte nach Spanien. Nicht nur Urlaub zu machen dort in Spanien, sondern ich möchte in Spanien das Evangelium bewirken. Denn er wusste, da sind so viele Juden nach Tarsis ausgewandert. Und so viele, schon Jona und so weiter, immer wenn es denen in Palästina nicht gepasst hat, sind sie nach Tarsis abgehauen. Und von dort aus nach England und nachher in die neue Welt, nach Amerika. Aber er wollte nach Spanien gehen und dort missionieren. Und ich weiß es nicht, ob er es geschafft hat oder nicht, steht nicht mehr in der Bibel. Aber ich kann mir gut vorstellen von Paulus, was er sich vorgenommen hat, das hat er verwirklicht. Und es ist sehr wichtig mit der Hingabe, dass das, was wir uns vornehmen, in den Kopf setzen, im Herzen empfangen, was Gott uns gezeigt hat, dass wir dieser Vision, dieser Schau nicht ungehorsam sind, sondern konsequent die Sache durchziehen. Egal wie, lebendig oder tot. Lebendig oder tot. Ich motiviere einfach heute Abend und ich möchte euch einfach Mut machen, wartet nicht so lange, zögert nicht. Was du tust, das tue bald. Es gilt also für viele Dinge in unserem Leben. Was du tust, das tue bald. Denn die Zeit eilt. Die Jahre gehen so schnell vorbei. Wie schnell ist das Jahr vergangen? Denk, Mensch, ist es nicht erst gestern gewesen oder vorgestern gewesen, als wir Silvester feierten und gemeinsam genauso ganz gemütlich beieinander saßen? Wie schnell ist doch das Jahr vergangen? Wo ist die Zeit geblieben? Wo ist die Zeit geblieben? Wir fragen uns manchmal. Und in der Bibel heißt es, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde sowieso kein Mensch mehr selig werden. Also die Zeit hat, unsere Zeit ist so eine schnelllebige Zeit. So schnell, wie wir heute sind, war noch nie eine Generation. Und wir leben sehr schnell und wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Und in dieser kurzen Zeit sollten wir viel erreichen. Viel für Gott erreichen, viel für unsere Mitmenschen erreichen, viel für uns erreichen. Wir sollten viel erreichen in dieser kurzen, knappen Zeit. Wie macht man das? Und zwar, indem wir, was wir tun, ganz machen. Gott hat die Natur auf die Ganzheit ausgerichtet und angelegt. Auf die Ganzheit. Wir haben ein Bedürfnis, die ganze Welt, die hängt zusammen, die Ganzheit. Die ganze Welt hängt irgendwie zusammen. So, nimm etwas weg. Und wir merken, da stimmt was nicht, da fehlt etwas, da ist etwas da. Halbe Herzen, so Halbherzige, erreichen nicht viel. Nur die, die ganz sind, die aufs Ganze gehen, die alles riskieren. Eigentlich, die Deutschen haben eine Krankheit, die riskieren nichts mehr. Das ist also, was die Wirtschaft festgestellt haben. Da gibt es andere Völker, die bauen einfach, auch wenn das Risiko da ist, die bauen etwas auf, die fangen etwas an, die riskieren noch. Aber die Deutschen riskieren nichts mehr. Sie haben Angst, sie möchten sicher sein, sie wiegen sich in Sicherheit. Aber diese Sicherheit, in der wir uns wiegen, ist eine falsche Sicherheit. Wie schnell, wie über Nacht, das haben wir am 11. September gemerkt. Wie schnell ist alles zerstört und alles dahin. Die Sicherheiten, auf die Menschen gebaut haben. Und es gibt keine Sicherheit mehr. Und deshalb, wenn es keine Sicherheit mehr gibt, dann lasst uns einfach riskieren. Lasst uns wagen. Wer wagt, der gewinnt. Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts. Das Ganze. Immer das Ganze vor Augen haben. Christentum, ganzes Christentum. Dieses beinahe bekehrt. Beinahe Christentum. So beinahe Christ. Dieses beinahe Christentum bringt uns nicht weiter, ihr lieben Freunde. Dieses beinahe. So 3/4 oder 95%ige Christen, 95%ige Christen bringt uns nicht weit. Oder Christentum mal versuchsweise, ich probiere es mal. Vielleicht klappt es. Vielleicht funktioniert es. Vielleicht bringt es mir was. Christentum versuchsweise, das bringt uns nicht. Du wirst auch nur versuchsweise gesegnet. Versuchsweise geheilt. Du kommst auch nur versuchsweise in die Gegenwart Gottes, sondern musst wieder zurück. Also nur versuchsweise oder beinahe bringt es nichts. Weißt du, der Teufel möchte uns immer von der Ganzheit wegbringen. Das ist so sein Trick. Sein Trick ist, dass wir von der Ganzheit wegkommen. Und erst die Ganzheit ist normal. Was wir tun, ganz. Nur degenerierte Kulturen und Religionen sind mit Stückweise oder Provisorium zufrieden. So etwas. Nur degenerierte Kulturen und Religionen. Der Teufel versucht uns mit Abspaltung, mit Trennung. So, versuch es nur du. Aber wir hängen alle zusammen irgendwie. Und deshalb mein nächster Gedanke, der heute noch mit im Raum steht. Suche der Stadt Bestes. Aus Jeremia. Suche der Stadt Bestes. Wenn wir etwas tun, lasst uns ganz tun. Der Stadt Bestes. Für uns das Beste, für die Familie das Beste, für die Gemeinde das Beste suchen. Suche der Stadt Bestes. Lasst uns total der Sache hingeben. Und Hingabe ist auch ein Stück Weihe. Sich der Sache verschreiben. Sich der Sache opfern, sich verschreiben. Also halbe Sache ist eine ganze Dummheit. So die halbe Sache. Der Segen ruht immer, wenn wir etwas Ganzes machen. Es gibt Lose, du kannst ja so Klassenlotterie oder verschiedene Lotterien spielen. Es gibt Viertellos, halbes Los. Dann gibt es 3/4 los. Und wenn es nachher Gewinn gibt, gibt es auch nur halben Gewinn oder Viertelgewinn oder nur 10%. Je nachdem, wie viel du investierst, so viel gewinnst du auch. Das ist ganz normal. Also es wäre ungerecht, wenn du die Hälfte investierst und was Ganzes gewinnst. würde nicht gerecht sein. Also, viertellos gibt's Viertelgewinn. Und es wird nie einen ganzen Gewinn oder was es auch immer ist, geben. Versuche die Ganzheit. Gott, ich will dich haben. So, geh aufs Ganze. Konzentriere dich auf das Ganze. Ich habe ein kleines Märchen einmal umgeschrieben und versucht, so den Christen darzustellen, zu helfen, zu verstehen, dass sie alles haben sollten und nicht nur bestimmte Attribute, bestimmte Eigenschaften vom Herrn Jesus Christus. Und da gibt es aus Tausend und einer Nacht so ein Märchen, und da ist eine Prinzessin, oder da ist ein Prinz und drei Prinzessinnen. Ganz schnell mache ich diese Geschichte und bringe es euch rüber. Da ist ein Prinz und hat wunderbare Prinzessinnen zu Besuch aus fernen Ländern, und dann sagt der Erste, die zu ihm jetzt kommt, sagt, wünsch dir was. Und die sagt, ich will die Vase haben. Ich habe eine komplette Sammlung, aber mir fehlt in diese eine Vase, die du hast, fehlt mir für meine Sammlung. Dann sagt der Prinz, kannst haben. Dann die nächste Prinzessin kommt und wird vorgelassen, und dann sagt er genau das gleiche, wünsch dir was. Und dann findet sie ein Gemälde und sagt, ich habe mal eine wunderbare Galerie, wunderbare Gemälde, aber dieses eine Gemälde von diesem Künstler habe ich noch nicht in meiner Sammlung, könnte ich dir haben. Wenn ich mir was wünschen kann, dann wünsche ich mir dieses. Und sie hat auch gekriegt das. Und dann kommt die dritte, und ihr wisst ja, wie es ausgeht. Dann steht sie da und schaut dem Prinzen in die Augen und sagt, Prinz, ich will dich haben. Ich will dich haben. So viele Gotteskinder, die wünschen sich Liebe, mehr Geduld. Wir brauchen alle mehr Geduld. Das ist klar, da gibt es gar keine Diskussion. Mehr Heiliger Geist, mehr Freude, mehr Frieden. Das ist alles dumme Gebete. Lieber Gott, mehr von dem und mehr von dem und mehr von dem, ist genauso dumm und genauso töricht wie die zwei anderen Prinzessinnen, die sich ein Bild oder eine Vase oder sonst eine Schüssel sich gewünscht haben. So, Prinz, dich will ich haben. Und genau das ist es, ihr Lieben, aufs Ganze gehen. Gott, ich will dich haben. Und wenn ich dich habe, vergesst eure Bilder, so gehört mir sowieso alles. Wenn ich dich habe. Und deshalb, wir sollten auch unser Gebet, und morgen mache ich ein Stück weit am Gebet weiter. Da sollten wir auch aufhören, Quatsch zu beten. Herr, ich brauche mehr Glauben. Und dann reiben wir uns die Hände und spucken in die Hände und sagen, mehr Glauben, mehr Gehorsam, mehr dies, mehr jenes. Hör auf mit diesen dummen Gebeten. Sag, ich brauche mehr von dir, Jesus. Ich will dich haben. Ich will dich haben. Aufs Ganze gehen. Und jetzt ist so auch, wenn du jetzt ein Ziel in deinem Leben hast, eine Vision in deinem Leben hast, dann es geht nicht nur um diese Teilschritte, so Etappen, sondern es geht um das Ziel vor Augen zu haben. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Gesundheit und Stärke und Kraft und Leben und Geld. Manche Leute glauben nicht. Ja, Heiliger Geist, glaube an Gott und die Fülle Gottes, sein Reichtum, das bringt auch Geld, das bringt auch Freude, das bringt alles. Wenn du Gott hast, dann hast du das Zentrum des Universums. Und deshalb nicht nur, Herr, mehr Segen, ich brauche mehr Haushaltsgeld. Oder ich brauche mehr Urlaubsgeld. Oder 13 Monatsgehalt. Nein, wir sollen den Herrn haben. Und da, wo der Heilige Geist ist, wo die Herrlichkeit Gottes ist, da ist alles in Hülle und Fülle. Und wo das fehlt, und deshalb, wir sollten Prioritäten in unserem Leben setzen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wir sollten uns der Sache zuwenden und auf die Sache uns konzentrieren. Herr, ich will alles haben, was du bist und kannst und hast. Alles, was du bist, kannst und hast. Und wenn wir ihn dann haben, dann fällt uns alles andere zu. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. In Esther Kapitel 4, das ist eigentlich das ganze Esther-Buch sollten wir lesen heute Abend, aber die Zeit reicht nicht. Die Esther ist so ein Bild von einer totalen Hingabe und wie Gott ein Menschenleben gebraucht. Sie lebt im 6. Jahrhundert vor Christus irgendwo. Das jüdische Volk war in der babylonischen Gefangenschaft. Hanukka, das ist ja bei euch auch jetzt gerade gewesen, und das mittendrin läuft noch diese Lichterfeste. Gott befreit, Gott erlöst sein Volk, Gott bringt Licht in die Dunkelheit hinein. Das ist also, was Gott tut. Gott erleuchtet das Dunkel. Die Babylonier hatten gesiegt, Der Tempel und die Hauptstadt des jüdischen Volkes lag in Schutt und Asche und so weiter. Und gerade dort entwickelt sich etwas Merkwürdiges. Da ist der Haman, der möchte das jüdische Volk vernichten. Ihr müsst in der Esterbuch diese Geschichte lesen. So, aber ich gehe nur stichwortartig schnell durch, damit wir wissen, um was es geht. Und ich habe hier eine Botschaft. Die Esther hat eine Botschaft an uns alle heute Abend. Und da heißt es, der Mardochai draußen, der hört alles, kriegt alles mit. Und die Esther ist inzwischen Königin, ist in diesem Harem drin. Und man sagt zuerst einmal, was kann diese arme Frau da drin tun? Was kann sie für Gott bewirken in diesem Harem, unter diesen vielen anderen 100 Frauen, die da sind? Aber da ist diese Esther gerade da. Und da sagt Mardochai, könnte es nicht sein, dass du gerade deshalb Königin geworden bist, weil Gott dich zur Mittlerin deines Volkes bestimmt hat? Könnte es nicht sein, dass du jetzt in einer Position stehst, dass Gott dich gerade erwählt hat, um dein Volk zu retten? Ja, aber mich ruft der König nicht. Mich fordert er nicht auf zu kommen und so weiter mit ihm zu schlafen oder mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich werde nicht gefordert. Dann, du siehst, was ein Mensch, ein prophetischer Mensch, der eine Vision, eine Schau in seinem Leben hat, was er macht. Die Esther, die verliert nicht die Nerven. Der sagt, gut, Mardochai, ich spüre, ich bin für diese Stunde, ich bin für einen bestimmten Zweck Königin geworden. Ich bin für einen bestimmten Zweck jetzt in diesem Harem reingekommen. Das ist alles von Gott so geführt. Ich habe es nicht verdient. Es ist Zufall, aber bei Gott gibt es keine Zufälle. So, ich bin jetzt an einem besonderen Platz. Und vielleicht bin ich die Frau, die jetzt einen Unterschied macht. Vielleicht bin ich die Person, die Gott gebraucht. Vielleicht. Und wenn du glaubst schon, vielleicht, dann bist du es gewiss. Glaub mir das. Denn Gott hilft, dass es aus diesem Fragezeichen ein Ausrufezeichen wird. Gott hilft dir dabei, dass aus deinem Leben die ganzen Fragezeichen verschwinden. Er ist ein Grobschmied, unser Herr Jesus Christus und der Heilige Geist. Und er biegt alle krummen Fragezeichen gerade. Und sagt, so spricht der Herr. So soll es geschehen. So, und dann betet sie. Und dann sagt sie, ich tue, was ich tun soll. Menschen mit einer Hingabe, Menschen mit einer Vision, Menschen mit einer Schau, sie tun, was sie tun sollen. Nicht, was andere von ihnen fordern, sondern was sie bekommen. Es kann sein, dass der Impuls von draußen kommt, von den Stadttoren draußen, der Mardochai da. Oder der Ruf in den Dienst. Du siehst die armen, unerlösten Menschen, du siehst die Hölle, wie sie voll ist mit so vielen unschuldigen Kindern und unschuldigen Menschen. Du bekommst eine Schau von der Hölle. Und ich wünschte, du würdest nicht nur den Himmel sehen, 3 Tage im Himmel, viel zu lang für dich, 3 Tage im Himmel zu sein. Du solltest 5 Sekunden die Hölle mal sehen. Da würdest du nicht mehr schlafen können. Da würdest du diese armen Menschen, die gequält werden, Tag und Nacht sehen. Sie würden vor deinen Augen stehen. Diese Menschen, die blind in die Dunkelheit hineingerast sind, Vollgas, ohne zu merken, niemand hat sie gewarnt, sie sind in die Ewigkeit gegangen. Das wäre die beste Bibelschule. Zum Wilhelm Booth, dem Heilsarmee-Begründer. Wer kennt nicht die Heilsarmee? Irgendjemand, der Heilsarmee noch nicht kennt. Das sind die Leute mit dem Hut und mit der Posaune auf der Straße und die Missionieren auf der Straße. Und Wilhelm Booth, der Begründer der Heilsarmee, hat einmal gesagt, die beste Ausbildung für meine Heilssoldaten wäre, wenn der liebe Gott sie aufhängen würde und mal 5 Minuten die Hölle sehen lassen könnte. Das wäre die beste Ausbildung für meine Heilsarmee-Soldaten. Denn dann brauche ich nichts mehr sagen. Und jemand, der die Hölle gesehen hat und der den Himmel gesehen hat, dem brauchst du nichts mehr erklären. Jemand, der einmal die Vision hatte. Und die meisten Leute haben nur die Vision vom Himmel, aber nicht die Vision von der Hölle. Oder manche haben nur Höllenvisionen und keine Himmelsvision, nur Horrorvisionen. Beides ist verkehrt. So, wenn du den Himmel und die Hölle kennst, dann kannst du dein Leben so richtig einschätzen. Hier muss ich durch. Hier muss ich durch. Hier bei diesen Verlorenen. Hier, wo die Herrlichkeit Gottes aufhört und das Verderben anfängt. Hier muss ich durch. Und dann tust du dein Bestes. Und Esther sagt, ich tue jetzt. Sie spürt diesen Ruf, sie spürt den Impuls, sie spürt den Drang des Geistes. Ich tue das. Und dann sagt sie ein ganz kurzes Wort. Komm ich um, so komme ich um. Ich gehe. Natürlich, sie kommt nicht gleich und sagt, Haman, was fällt dir da ein, die Juden da zu vernichten? Willst du der zweite Adolf Hitler werden? So kommt sie nicht her. Weißt du, überleg einmal, wie führe ich meine Vision aus? Wie verwirkliche ich meine Wirklichkeit? Wie setze ich das um, was Gott mir gezeigt hat? Wie setze ich meine Berufung um? Sie geht zum König zuerst einmal. Und sie stimmt den König günstig. Sie macht sich sehr schön. Zuerst einmal, sie parfümiert und cremt sich und ölt sich und salbt sich und so weiter. Sie macht sich sehr hübsch. Sie kommt nicht als Hexe zum König oder Schlampe. Sie macht sich sehr schön. So geht Esther, dieses jüdische Mädchen, zum König herein. Und sie kommt sehr demütig. Sie fällt vor ihm nieder. Und dann wartet sie auf das Zeichen, wie der König reagiert, das Zepter, wie er es hält. Und so weiter. Und dann trägt sie ihre Bitte vor und kommt nicht gleich mit Forderung, sondern sagt, ich möchte ein Gastmahl geben, eine Party, eine Fete. Ist es mir erlaubt? Oh ja, freilich. Ich bin für Feiern da. Und wir wissen ja, der König war sowieso fürs Feiern aufgelegt. Und dann, sie nutzt die Gelegenheit, sie nutzt die schwache Stelle von dem König aus. Der möchte ja immer feiern. Hat er sowieso schon immer gefeiert. Ich möchte feiern, also ein Gastmahl. Und dann trinkt er zu viel und dann sagt er, Esther, wunderbar war diese Party. Dann sagt, hast du einen Wunsch, sag mir einen Wunsch, bring mir einen Wunsch. Und du siehst also, der Wunsch wird realisiert mehr und mehr. Aus der Vision, aus der Hingabe, aus der Schau, wird der Wunsch konkret. So viele Menschen haben zu viele Wünsche und keine richtigen Wünsche. Sie möchten das und das und das und das und das und das. Was willst du wirklich? Sie konkretisiert ihren Wunsch und sie arbeitet mit ihrem Wunsch Punkt für Punkt, Stufe für Stufe, Step by Step. So geht sie vorwärts und sie wird ganz konkret. Zuerst ein Gastmahl, ja, König, wenn du nichts dagegen hast, ich möchte morgen noch eine Party geben. Die war so schön, gib nochmals. In Ordnung. Und dann passiert wiederum, und du kannst diese Geschichte nachlesen, und dann schließlich fragt sie, ja, was willst du sonst noch? Ja, und dann äußert sie ihren Wunsch, dass der Haman besonders geladen wird. Du siehst also, sein Widersacher behandelt sie zuerst einmal ganz liebevoll. Den will sie killen. Der will sie killen. Aber du siehst, wie sie mit dem Feinden, mit den Widersachern umgeht. Und du siehst, wie sie dann Stufe bei Stufe immer hier dem Problem der Sache näher kommen. Sie arbeitet hingebungsvoll. Sie arbeitet mit Begeisterung. Oh, das Herz bippert. Also ich möchte nicht in ihre Haut gesteckt haben. Klappt es? Wird es gehen? Wird alles funktionieren? Aber sie hat in ihrem Geiste einen Schluss gefasst. Und sie weiß von sich aus, von ihr aus und von Gott aus und von den Gebeten her und so viele Fasten noch dafür. Sie weiß, es wird alles recht werden. Und sie handelt aus Überzeugung. Morgen noch einmal ein Fest. Und dann schließlich ist es soweit, mich will jemand umbringen. Wer denn? Der Haman. Und so weiter. Und dann lässt sie die Katze aus dem Sack. Dann kommt sie zum Punkt. Dann kommt sie zu ihrer Forderung. Und so rettet sie ihr ganzes jüdisches Volk. Weil sie ganz konkret arbeitet. Du kannst ein ganzes Volk, eine ganze Nation, eine ganze Familie, eine ganze Sippe, du kannst dich und dein Haus retten, wenn du ganz konkret und ganz gezielt arbeitest. Nicht alles dem Zufall überlässt. Esther hat hier nichts dem Zufall überlassen. Überhaupt nichts. Gar nichts. Nicht einmal die Blumen am Fest, die Speisen am Fest und der Alkoholgehalt im Wein. Nichts hat sie dem Zufall überlassen. Der König bekommt den besten, stärksten Wein, den hochprozentigen. So, nichts, auch die Musik, die Gespräche, jeden Satz, jedes Wort, alles ist abgewogen. Und so arbeitet sie aufs Ziel hin, Hingebung. Sie hat nur eine Vision und die verfolgt sie konsequent. Komme ich um, so komme ich um. Sie wagt alles. Matthäus 10, 39, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Und dann vom Weizenkorn und so weiter die gleiche Rede. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber abstirbt, bringt es viel Frucht. Also, den Weg konsequent gehen. Nur ein Radikaler, bitte hört mir gut zu, mag es passen oder nicht passen, nur ein Radikaler für den Herrn gewinnt Gottes Sache, Gottes Werk. Einer, der ohne falsche Kompromisse lebt, der bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, was Gott von ihm verlangt. Radikale gehen immer aufs Ganze. Und das ist, sie sagen entweder alles oder nichts, mit halben Sachen geben sie sich nicht zufrieden. Radikale sind sehr gefährlich. Denk nur an unsere Zeit, diese ganze Terroristenbekämpfung und die ganze Terroristenmanie, die heute steckt. Deshalb wollen die meisten Leute nicht mehr radikal sein, weil es zu gefährlich ist, radikal zu sein. Weil es, wenn wir das nicht machen, macht es der Teufel. Und der Teufel ist radikal. Der Teufel ist radikal. Wenn ich anschaue, was er mit seiner Sünde und mit dem Verderben auf die Menschheit, in der Menschheit ausrichtet, der Teufel ist radikal. Und ich frage mich, wo sind die Kinder Gottes, die ihm etwas entgegenbieten, Gleichwertiges entgegenbieten. Radikale kannst du nur mit Radikalismus bekämpfen. Wenn du mit ihm Kompromisse eingehst, mit ihm diskutierst, kommst du nicht weit. Radikale werden auch schnell beseitigt, die werden bekämpft. Deshalb wundere dich nicht, wenn du aufs Ganze gehst, dass du plötzlich Kämpfe und Anfechtungen bekommst. Der Mensch, der aufs Ganze geht, der kriegt Anfechtungen. Wer nicht aufs Ganze geht, der wird in Ruhe gelassen, der lässt der Teufel schlafen. Die Gläubigen, in Ostpreußen gab es ein Gesicht, eine Vision oder ein Traum. Jemand kam ganz aufgeregt in Gottesdienst, das war Ostpreußen, wo ich herkomme. Und gab es ganz große Aufregung. Die Person kam in Gottesdienst, sie hat geträumt. Der Teufel, in unserem Dorf ist der Teufel los. Aber nicht in der Kirche, wo er eigentlich die Gläubigen bekämpfen sollte, sondern sie hat ein Haus gesehen und in diesem Haus, der Teufel rennt ums Haus und springt vom Dach wieder runter. In dem Dorf war der Teufel los und zwar in einem Haus und dann ist sie den Gedanken nachgegangen, was ist in dem Haus los? Da waren so Stundisten, so Betbrüder und Betschwestern, die haben auf den Knien gebetet und da war der Teufel los. In der Kirche, da sollte der Teufel los sein oder um die Kirche, da sollte er wüten und toben und aggressiv sein, aber da hat er geschlafen. Da war er ganz ruhig und gelassen. Aber da, wo gebetet wird, wo ernstlich gebetet wird, wo ernstlich Wort Gottes verkündigt wird, da hat die Hölle Hochkonjunktur. Ob du mir das glaubst oder nicht, es ist so. Wenn du eine ganze Sache mit Jesus machst, greift dich der Teufel frontal an. Gibt keine Entschuldigung, keine Diskussion, das ist so. Und Martin Luther hat gesagt, keine Anfechtung ist die größte Anfechtung. Keine Anfechtung zu haben. Die größte Anfechtung. Wenn du Anfechtungen hast, egal welche Art, dann ist für mich ein gutes Omen. Johannes, bist in Ordnung. Auch wenn vieles nicht stimmt. Aber wenn du angegriffen wirst, angefeindet wirst, dann bist du auf der richtigen Seite, kämpfst du bei dem richtigen Herrn. Wer etwas Großes tun will, der soll und muss ein Heiliger werden. Denn nur Heilige bewirken etwas Großes. Nur Heilige. Menschen, die abgesondert sind, die anders sind wie die anderen, die aufs Ganze gehen, die denen alles egal ist. Ich denke nur Franz von Assisi. Das ist für mich so ein wunderbares Bild aus der Kirchengeschichte. Aber wir können noch viele andere solche Männer und Frauen, die sehr viel Einfluss auf die Geschichte bewirkt haben. Ich denke nur auch Buddha. Buddha gehört auch in dieser Kategorie von Franz von Assisi, der auch einfach alles aufgibt. So Menschen, die alles aufgeben, die fangen etwas ganz Neues an. Menschen, die sagen, Materialismus, Reichtum, bringt mir nichts. Ich habe andere Werte entdeckt, andere Schätze gefunden. Franz von Assisi, das ist ein sehr interessantes Bild. So, die bewirken Großes. Ich denke jetzt an Esther noch ganz kurz zurück. So etwas Besonderes zu sein, so das Volk erlösen, etwas Besonderes bewirken, sein Volk, seine Familie zu retten oder was es auch sei, da muss man sich vorbereiten. Nicht nur schön sein, sondern auch innerlich vorbereitet sein. Was sie in diesem Harem für Prozedur über sich ergehen lassen musste, ist sehr interessant. Sollten wir nachlesen, wie sie gesalbt wurde, wie sie trainiert wurde, wie sie massiert wurde für diesen besonderen Zweck, wie sie eingeführt wurde. Also sie hat sich wirklich vorbereitet. Und ich denke, wer etwas Besonderes für Gott tun möchte oder auch in seinem Leben erreichen möchte, er muss sich innerlich und äußerlich vorbereiten. Viele sind unvorbereitet und dann überrascht sie alles. Dann überrascht sie die Kleinigkeit. Da sind sie schockiert schon bei Lappalien. Was habe ich falsch gemacht, dass dies und jenes passiert ist. Richtig vorbereitet sein. Das heißt, sich absichern. Auch für das Jahr 2002. Dass wir uns auf Veränderungen einstellen, und zwar ganz massive Veränderungen. Dass es nicht nur, dass es jetzt keine D-Mark mehr nachher geben wird, sondern noch viele andere Dinge. Ich bin auf alles vorbereitet. Das heißt also, es kann kommen, was da will. Ich weiß, dass mein Gott derselbe ist, gestern, heute und alle Ewigkeit. Der ändert sich nicht. Alles andere ändert sich, aber der nicht. So, und da bin ich vorbereitet. Wenn was kommt, ich hab mein Handy, mein Anrufbeantworter, oder ich habe meine Telefonnummer, mein Funkgerät. Und selbst wenn das alles nicht mehr gibt, ich kann in Zungen beten. Halleluja. Ich habe in Russland eine Schwester, die mich als Dolmetscherin übersetzt hat. Sie war Mutter von 10 Kindern. Sie war über 7 Jahre im Arbeitslager verurteilt. Nur, es war eine einfache Hausfrau, nur eine Mutter. Und die konnte ein bisschen Deutsch, nicht Deutsch, aber sie konnte Deutsch. So, Käse, sie wusste Quark und Joghurt und Hartkäse, das war alles Käse bei ihr. So, aber sie hat es übersetzt, sie hat Deutsch verstanden. So, und diese Frau war im Gefängnis für viele Jahre verurteilt und sie hat mir ihre Geschichte erzählt, weil wenn man so im Auto unterwegs saß und sie hat mich da in Russland übersetzt. Und dann ist Folgendes passiert. Die KGB stürmt einer der Pfingstgottesdienste, also der Pfingstler. Und natürlich, was machen die alten Frauen oder die Frauen überhaupt? Und die fangen an, in Zungen zu beten. Und so betend, sie hat nicht mehr Russisch gebetet, sondern in Sprachen gebetet. Und sie wurde abgeführt. Und die Anklage, und sie hat mir auch diese Anklageschrift gezeigt, die Anklage lautete wegen Kontakt mit ausländischem Geheimdienst. Das war Kontakt oder Funkverbindung mit ausländischem Geheimdienst. Diese arme Seele hat nur in Sprachen gebetet. Für die Kommunisten war das ausländischer Geheimdienst. Und ich sagte, jeder, der in Sprachen beten kann, hat Verbindung mit dem himmlischen Geheimdienst. Und der himmlische Geheimdienst, das sind die Engel Gottes. Und Gott wird seine Engel senden in alle vier Himmelsrichtungen. Und die Engel werden den Auserwählten Gottes helfen, zur Seite stehen, dienen. Und wir werden noch viele Wunder mit Engel erleben. Auch Jahr 2002, also da mache ich euch schon mutig. Aber geh aufs Ganze, dann wirst du Engeldienste auf Schritt und Tritt erleben in deinem Leben. Geh aufs Ganze und Gott geht aufs Ganze. Wenn du alles wagst für Gott, für deinen Herrn, für deinen König, wird er alles für dich wagen. Wenn du alles in die Waagschale für ihn wirst, wird er sich nicht lumpen lassen und zugucken, sondern er wird auch alles reinlegen, was er kann und was er ist und was er vermag. Deshalb ist es so wichtig, wenn du alles von Gott haben willst, dann riskier auch alles für Gott in deinem Leben, für deinen Gott. Ich meine nicht Gott einer Religion oder Gott der neuen Nazareth-Kirche oder der Pfingstler oder Gemeinde Gottes oder Charismatiker oder sonst was, sondern für den lebendigen Gott. Riskiere alles für den lebendigen Gott. Mein Gott, an dem ich glaube, an den Gott, den ich liebe, dem ich vertraue. Und du musst einen persönlichen Gott haben, nicht Gott einer Organisation. Vergiss es. Das ist der unbekannte Gott. Aber du brauchst den bekannten Gott, den du so aus persönlichem Gespräch, aus persönlichem Umgang kennst, der so intim, eine Intimbeziehung zu Gott aufgebaut hast. Diesen Gott musst du kennen. Also du musst aufs Ganze gehen, um ihn zu erobern, ihn zu erfahren und zu bekennen. Bereit sein. Das heißt, genau wissen, was zu tun und zu lassen ist. Interessant noch bei dieser Geschichte von der Esther ist, sie war prophetisch. Mardochai war prophetisch. Mardochai wusste ganz genau, was zu tun ist. Esther, jetzt, du gehst zum König und du rettest das Volk. Mardochai hat es motiviert. Und Esther wusste, was zu tun ist. Das Mahl zu bereiten, sich Zeit lassen, nicht Eile haben, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Sie diente zuerst einmal, dann ließ sie dienen und so weiter. Prophetische Menschen, und ich denke, das sind Menschen, die eine Vision haben in ihrem Leben. Die sind prophetisch und die wissen ganz genau, was zu tun und zu lassen ist, was dran ist. Und dann leben sie auch ganz gelassen. Sie verlieren nicht den Kopf. Sie handeln immer wohl überlegt. Hingegebene Menschen, das sind nicht Nervenbündel, Die meisten, viele Leute sind nur Nervenbündel. Aber hingegebene Menschen, die sind berechnend. Und die sagen, ja, Glaube kann doch nicht berechnend sein. Doch, doch, Glaube ist sehr berechnend. Sie denken nur an Esther. Wohl überlegt, dem Glauben entsprechend handelt sie. Sie lebt nicht mehr für sich, sondern sie lebt selbstlos für andere. Und was sie für andere tut, tut sie sich für sich selbst am allermeisten. Und jetzt kommt der Segen. Was du für andere tust, was du für Gott tust, tust du am allermeisten für dich. Wenn das die Leute nur kapieren würden, wenn das die Menschen nur merken würden, wenn sie Gott dienen, anderen Menschen dienen, der Schöpfung dienen, dem Schöpfer dienen, dem Reich Gottes dienen, dienen sie sich selbst am allermeisten. Das ist das Geheimnis. Sie werden selber am allermeisten gesegnet. Jetzt kommt der Esther. Und wir wüssten nichts von Kyros und wir wüssten nichts von Persien und den ganzen Reich dort und die ganzen Vorgänge, wenn wir nicht die Esther gehabt hätten. Esther hat das ganze Reich, das persische Reich populär gemacht und gesegnet sogar. Denn der Enkel Kyros hat später Israel zurückziehen lassen. Zurückziehen lassen und Nehemia und Esra den Segen ausgeben. Das war der Enkel von der Esther, der Nachkomme. So segnet Gott und so bereitet Gott schon in seiner vorlaufenden Gnade, dass das Gericht über das Haus Gottes aufhört. Gott benutzt Menschen, wenn sie sich benutzen lassen. Und sie wird gesegnet. Und das Lichterfest, Hanukkah, und der ganze Jubel und das ganze Tamtam und der ganze Zirkus um die Esther. Gott hat uns gerettet. Und die ganze Geschichte wurde von der Esther sehr stark geschrieben. Auch unsere deutsche Geschichte. Die Juden glauben nicht lange Zeit. Sie glauben, das ist ein schönes poetisches Buch oder Geschichte oder schön zum Feiern und so weiter. Aber sie haben nicht geglaubt. Und bis heute im jüdischen, nicht in der Septuaginta, sondern im jüdischen Buch, in der jüdischen Bibel, ist Esther nicht als im Kanon aufgenommen worden. Aus einem einfachen Grund, ja, da kommt zu wenig von Gott vor. Und dennoch ist Esther eines der prophetischen Bücher überhaupt, und ganz besonders uns Deutschen, was uns Deutschland betrifft. Und Esther geht aufs Ganze. Und sie sagt alles oder nichts. Und sie ist so radikal. Und dann, wo kommt Deutschland in der Esther-Buch? 2500 Jahre, noch bevor Hitler gab und den zweiten Haman gegeben hat. Esther 9, glaube ich, Vers 4 ist es. Da ist die Geschichte, die Söhne Hamans, 10 Söhne Hamans hängen bereits. Und dann kommt Esther und der König fragt, Esther, bist du jetzt zufrieden mit allem, was ich dir gegeben habe? Hast du noch einen Wunsch? Dann sagt Esther, die 10 Söhne Hamans sind tot. Nur nebenbei. Dann sagt sie, ja, dass die 10 Söhne Hamans gehängt werden. 2500 Jahre später, Nürnberger Prozesse, Kriegsprozesse, da werden 10 NS-Verbrecher gehängt, genau 10. Und als der erste hochsteigt zum Galgen, dann sagt er, jetzt wird das Gebet der Esther erhört. 2500 Jahre danach. So, Esther, obwohl man es nicht annimmt und nicht glauben will, dass es ein vom Heiligen Geist inspiriertes Buch wäre und in die Bibel reingehört, trotzdem, es ist ein gutes Buch. Trotzdem ist es eine gute Geschichte. Trotzdem hat es seine Berechtigung. Und trotzdem hat Gott gewirkt. Auch wenn manchmal Menschen denken, ich bin unwürdig, ich bin eine Ausländerin. Meine Eltern sind gar nicht so richtig bekannt, wo kommen die alle her? Mardochai, mein Pflegevater, wer ist das? So, die ganze Geschichte so verschwommen. Auch wenn du keinen richtigen Stammbaum hast. Vielleicht so lediges Kind bist. Irgendwo auf der Flucht gezeugt und geboren oder irgendwo gar nicht gewollt. Gott will mit dir und mit uns Geschichte machen, mit jedem von uns. Amen. Gott konnte die Esther gebrauchen und er kann dich und mich gebrauchen. Und jetzt, wo wir den Heiligen Geist haben, erst recht. Jetzt erst recht. Wir müssen uns nur gebrauchen lassen. Alles in die Waagschale hineinwerfen. Komm ich um, so komm ich um. Egal, was jetzt passiert, ich gehe aufs Ganze. Prophetisch lebende Menschen verlieren nicht den Kopf. Sie gehen aufs Ganze. Sie beten nicht nur und kämpfen nicht nur für sich. Sie haben gelernt, von sich wegzuschauen, und sie gehen jetzt um die Rettung des ganzen Volkes. Und wir müssen etwas für die Rettung unseres Volkes auch tun. Und ich komme zu dem Punkt, Jeremia 29,7, Suche der Stadt Bestes. Suche der Stadt Bestes. Du musst eines wissen, wenn Deutschland untergeht, gehst du auch unter. Amen. Wenn Deutschland schlecht geht, geht es dir auch schlecht. Wenn unsere Stadt schlecht geht, geht es dir auch schlecht. Wenn die ihre Straßen nicht mehr putzen können, wenn sie das Wasser nicht mehr zuführen können, kein Wasser mehr bekommen, wenn sie bankrott sind, nicht mehr Müll wegschaffen können, geht es dir genauso schlecht. Dann verdreckst du mit. Wenn unsere Gesellschaft untergeht, egal wie unsere Gesellschaft ist, gehst du mit der Gesellschaft unter. Wenn unser Volk in Turbulenzen hineingerät, geratest du mit in Turbulenzen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht ausklammern. Ja, das geht mich nichts an. Uns geht schon was an. Glaube und Politik. Politik meine ich jetzt hier im übertragenen, im geistlichen Sinn. Geht uns schon was an. Deshalb hat uns die Bibel gesagt, wir sollen für die Obrigkeit beten. Das ist das Mindeste. Aber nicht nur für die Obrigkeit beten, sondern auch etwas tun. Wenn die Gemeinde untergeht, gehst du auch unter. Wenn der Glaube untergeht, gehst du auch unter. Wenn deine Familie untergeht, gehst du auch unter. So sippenhaft. Wir sind mittendrin. Und das wusste die Esther, das wusste der Mardochai. Darum, suche der Stadt Bestes. Suche den besten Weg, auch jetzt für die Zukunft. Lass dich nicht mit irgendwelchen minderwertigen Angeboten zufrieden geben, sondern suche das Beste. Suche die besten Gaben, die da sind. Auch jetzt in dir, heute Abend. Entdecke das Beste, fördere andere und du wirst gefördert werden. So viele Menschen, die denken nur an sich selbst. Was ist das Beste? Arrangiere dich mit deinem Schicksal und fang an, eine Vision zu entwickeln für dich, dein Haus, deine Familie, deine Stadt, deine Gemeinde, deine Gesellschaft. Wir Deutsche, als Joshua hier war, der wollte diese deutsche Fahne unbedingt haben. Der sagt, er versteht eines nicht, dass die Deutschen nirgendwo ihre Fahne aufhängen. Dass sie keinen Bezug zur Fahne haben. Er sagt, wir haben Hitler gehabt. Und er hat uns alles versaut. Er hat unseren Nationalstolz genommen. Wir beten für Europa, aber wir beten nicht mehr für Deutschland. Das Vaterland. Das ist fast eine Sünde, läuft man rot an, wenn man vom Vaterland spricht. Aber weißt du, was der Teufel will? Der Teufel will uns entwurzeln. Und wenn er uns fertig bringt, uns zu entwurzeln, kein Zuhause, keine Familie, keine Gemeinde, keine Gesellschaft, dann sind wir Mutterseelen allein und von allen guten Geistern verlassen. Deshalb lasst uns zusammen das Ganze vor Augen haben. Gott will mich. Und wenn er mich will, will er die ganze Gesellschaft. Will er die ganze Gemeinde. Und wir müssen, so wie die ersten Christen, weißt du, wie die ersten Christen gedacht haben? Sie haben nicht in den Grenzen Judäa, Samariens, Jerusalems gedacht, so in dieser kleinen Spirale. Sie haben in den Grenzen des Imperiums gedacht. Und noch mehr. Die ersten Christen, sie haben gedacht, bis an das Ende der Welt. Das Evangelium, der Glaube an Gott, bis ans Ende der Welt. Also, sie haben großen Glauben gehabt und deshalb haben sie auch Großes bewirkt. Denk nur an Jerusalem. Denk nur an Samaria. Denk nur an Judäa. Denk nur an diesen kleinen Bezirke deines Lebens. Und du wirst auch klein bleiben. Aber die ersten Christen, dass das Evangelium so schnell sich ausgebreitet hat, solch eine Dimension erreichte, solch eine Kraft entwickelte und entfaltete, ist, weil sie über die Grenzen hinaus gedacht und geglaubt und gehandelt haben. Über die Grenzen hinaus. Also völlige Hingabe. Gott kann alles. Halleluja. Gott kann nicht nur meine Seele retten, der kann auch meinen Geist retten und, wenn es sein muss, auch mein Leib. Gott kann. Und einfach, dass ich Gott alles zutraue, alle Bereiche meines Lebens ihm zutraue. Nicht nur dort, für die Religion, für den Kult ist er zuständig. Nein, Gott ist nicht nur für den Kult und nicht nur für die Religion und nicht nur für die Kirche zuständig. Der Teufel möchte es fertig bringen und das gaukelt er den Christen schon Jahrzehnte, Jahrhunderte vor. Religion ist Privatsache. Es geht niemand was an zwischen mir und meinem Gott. Nein, nein, es geht schon alle Welt an, wie ich bete, wie ich glaube, wie ich lebe, wie ich singe, wie ich bete. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Ja,
Also, die Nachbarn sollen wissen, dass ich Halleluja buchstabieren kann. Es geht mich schon was an und es geht die anderen was an, wie ich lebe. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Er wird nicht fliehen. Niemand von uns muss jetzt nach Australien auswandern. Da brennt sowieso alles. Und wenn du noch hinkommst, ist verbrannte Erde. Wir machen die Reise nach Australien, ohne Zweifel. Wir warten, bis die Brände gelöscht sind. Aber du musst nicht auswandern und fliehen. Sondern der Gerechte, der macht da, wo er ist, wo er sich befindet, das Optimalste aus seinem Leben. Das ist Glaube. Der macht das Optimalste. Mach aus deinem Leben das Optimalste. Das ist es. Das Beste. Mach aus deiner Familie das Beste. Mach aus deiner Gemeinde das Beste. Aus deiner Stadt das Beste. Aus deinem Haus das Beste. Versuch einmal das Beste draus zu machen. Und gib dich nicht mit weniger zufrieden als mit dem Besten. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge auch wieder zum Besten. Also Gott ist an das Beste interessiert, dass es alle Bereiche durchsetzt. Und heute Abend, deshalb fang an, prophetisch zu denken. Und zwar Propheten haben eine Krankheit. Die sind weitsichtig und sie haben ein Problem. Die Propheten sehen immer die Spitzen der Berge. Und die beschreiben immer die Berge, die Herrlichkeit, die Triumphe, die Siege. Oh, die Ziele, die stecken sie. Aber weißt du, was die Propheten nicht sehen? Die Täler dazwischen, die Mulden, das machen wir noch weit. Aber die beschreiben den Weg. Und prophetisch leben, das ganze Panorama überschauen, dorthin möchte ich, koste was es wolle. Und dann, egal, jetzt gibt es einige Schluchten und einige Mulden und einige Tiefen und einige unüberwindbare Schwierigkeiten, die gibt es auch. Aber wir werden schon einen Weg finden, darüber zu kommen. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Um hier eine völlige Sache zu machen, ist es so wichtig, dass wir auch den Willen dazu haben. Ich will, Gott steht mir bei. Wenn du nicht willst, Gott wird dir nicht beistehen. So viele Menschen, sie haben nicht den Willen. Und mit meinem Willen fällt und steht alles. Wenn ich will, willst du, dass dein Mann, deine Frau, deine Kinder in den Himmel kommen, deine Nachbarn in den Himmel kommen, dein Bürgermeister in den Himmel kommt, deine Freunde, Nachbarn, Bekannte, Kollegen in den Himmel kommen? Wenn es dein Wille ist, dann wirst du es schaffen. Und wir sollen die Hölle, Reinhard Bonnke hat einen ganz schönen Satz geprägt und geformt, wir wollen die Hölle plündern und den Himmel füllen. Halleluja. Die Hölle plündern. Dem Teufel kostbare Seelen abluchsen. Rausholen aus der Hölle. Ihm entreißen. Die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Wenn du das willst, du schaffst es. Auch im Jahr 2002. Du hast alles, alle Voraussetzungen hast du da. Der Wille ist ausschlaggebend. Der Wille, Gott hinzugeben, das liegt von dir. Gott zwingt dich nicht. Gott hat dir freien Willen gegeben. Du kannst jederzeit Nein sagen. Und Gott akzeptiert es, wenn du Nein sagst. Gott wird dich nicht vergewaltigen. Gott ist kein Diktator, kein Tyrann. Er akzeptiert deinen freien Willen, egal was es ist, auch wenn es Blödsinn ist, auch wenn Torheiten sind. Gott akzeptiert es. Aber er sagt, ich biete, ich lege dir vor den Weg des Segens. Und wenn du auf diesem Weg gehst, dich auf diesem Weg hältst, du wirst erfolgreich sein. Du kannst Erfolg haben, wenn du Erfolg haben willst. Du kannst Gesundheit haben, wenn du Gesundheit haben willst. Du kannst Sieg haben, wenn du Sieg haben willst. Du kannst Heiligen Geist, Kraft Gottes haben, wenn du es haben willst. Wenn du sagst, nein, nein, so wie die Pfingstler, ich will nicht in Zungen beten. Mir reicht es, wenn ich schon Deutsch beten kann. Da wirst du natürlich nie drüber hinauskommen. Du wirst nie über deinen Schatten springen können. Du wirst nie über dich selbst hinauswachsen, wenn du nicht wachsen willst. Wenn du immer so ganz klein und niedlich bleiben möchtest, du wirst klein und niedlich bleiben. Aber wenn du sagst, Herr, mit dir will ich Taten tun. Mit dir will ich vorwärts gehen. Mit dir will ich im Jahr 2002 große Dinge bewirken. Mein Leben geht so schnell vorbei, Herr. Und ich möchte in dieser kurzen Zeit viel schaffen. Ich will. Und dann wirst du einen Terminplan anlegen. Da wirst du jede Woche dir vornehmen, was du tun möchtest, was du tun solltest, was deinem Ziel nützlich ist. Du weißt, wo du hin willst. Nur als Beispiel, ich möchte von hier auf die Orgel darauf. der Empore. Und jetzt überlege ich mir, wie komme ich dahin? Ich kann springen, ich kann fliegen, ich kann eine Leiter nehmen und hochsteigen, ich kann hier irgendwo eine Tür benutzen. Also, ich habe das Ziel und jetzt überlege ich mir, wie baue ich die Brücke von hier nach drüben zum Ziel. Und jetzt musst du auch an dein Leben denken, wie komme ich dorthin? Hast du ein Ziel für dein Leben? Und dann fang an, jetzt zu planen über die Jahreszeit. Das ist eine ganz gute Zeit, nachzudenken. Was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Nicht, was Gott will. Hör auf mit dieser Fragerei, was will Gott? Gott wird dir sagen, was er will, wenn du ihm gesagt hast, was du willst. Zuerst musst du deinen Mund aufmachen und du musst sagen, was du willst. Und dann wird Gott sagen, jawohl, das will ich auch für dich. Und sonst nichts. Dein Wille geschehe. Das ist wie das Vaterunser, das gilt für die Erlösung Jesu auf Golgatha. Und da hat er gebetet, dein Wille geschehe. Und das ist geschehen. Der Wille Gottes ist getan. Und jetzt heißt, der Wille Gottes für dich und mich ist unsere Heiligung, dass wir das Ziel erreichen, dass wir was Besonderes werden, dass wir Heilige werden, dass wir ihm gleich werden in allen Stücken. So, was ist Gottes Idee, Gottes Plan für mein Leben gewesen? Und es ist vielleicht mal wichtig, sich hinzusetzen, was zu studieren, deine Genen zu studieren und dein Lebensbuch zu lesen. Was steht in deinem Lebensbuch, in deinem Lebensplan drin? Was hat Gott von mir gewollt? Und das Beste, die beste Erkenntnis bekommst du, wenn du sagst, was wünsche ich mir? Was wünschst du dir? Deine Wünsche sind deine Ziele. Und wozu du keinen Wunsch hast, wirst du auch keinen Weg finden, dahin zu kommen. Und deshalb, deinen tiefsten Herzenswunsch, anderen dienen, für andere da sein, gebraucht werden, ein Segen sein, oder egal was es ist, finde dein Wunsch. Was ist dein Wunsch? Nicht, was dein Kopf dir sagt. Dein Kopf sagt dir nur Dummheiten. Sei ganz ehrlich. Rede dich falsch ein, weil du falsch programmiert bist. Du bist von der Gesellschaft, von unserer Zeit programmiert. Von den Werbebildern und Werbefernsehen und den Angeboten in der Welt programmiert. Du bist nicht von dir selber programmiert, du bist fremdgesteuert. Also dein Kopf vergisst mal. In der Bibel heißt es, befiehl deine Wege dem Herrn, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz, nicht Kopf und nicht öffentliche Meinung, was dein Herz sich wünscht. Und weißt du, was dein Herz sich wünscht? Frieden, Geborgenheit, Glück. Ganz andere Dinge, als was dein Kopf sich wünscht. Dinge, die man gar nicht kaufen kann, die gar nicht bezahlbar sind. Das wünscht sich dein Herz. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und diesem Wunsch musst du dich hingeben, was dein Herz sich wünscht. Frag Gott heute Abend. Ich bin so dumm, Herr. Ich weiß eigentlich, dass ich nichts weiß. Ich weiß nicht einmal, was mein Herz sich wünscht. Vielleicht geht es dir so. Vielleicht steckst du in solch einer Phase, in solch einem Punkt, wo du sagst, ich weiß gar nicht. Was wünsche ich mir wirklich? Herr, zeig mir. Gib mir einen Einblick in meinem Herzen. Und dann kannst du erst mit Gott reden. Und Salomo hat mit Gott gesprochen. Gott sagt ihm, wünsch dir was. Und er hat sich nicht Reichtum gewünscht. Das hätte sein Verstand gewünscht. Das hätte vielleicht irgendein Finanzminister sich gewünscht. Oder das hätte der Bauminister sich gewünscht. Nein, Reichtum nicht. Macht wünsche ich mir auch nicht. Das hätte sein Verteidigungsminister sich gewünscht. Macht. Nein, gib mir ein weises Herz, Herr. Gib mir ein weises Herz, dieses Volk zu richten. Und er hat das bekommen, was er sich gewünscht hat. Nachts im Traum ist Gott ihm erschienen. So, heute Nacht kann Gott vielleicht zu dir sprechen noch im alten Jahr, damit du weißt, was 2002 fällig ist. Was du dir wünschen sollst, gib mir Gott ein weises Herz, dass ich dieses Volk richten kann. Und dann hat Gott gesagt, weil du dir das gewünscht hast, diese Weisheit Gottes, nicht Klugheit, Weisheit Gottes, dann will ich dir Reichtum geben, will dir Macht geben, dass deinesgleichen in Israel und zu deiner Zeit in deiner ganzen Welt nicht Gleiches da ist. Weil du das gewünscht hast. Du kannst heute Abend mehr aus deinem Leben machen, wenn du das Richtige dir wünschst. Das Beste dir wünschst. Und das ist die Frage, was ist das Beste jetzt für mich? Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also, ins Schwarze treffen, ins Volle treffen. Das Ziel genau anpeilen heute Abend. Was ist das Ziel deines Lebens heute Abend? Ich will dir nicht verraten. Ich möchte euch einladen, Silvester. Ich werde Silvester wiederum so, ich habe eine gute Angewohnheit, ich lasse mich inspirieren von Gott und dann versuche ich, gute Worte Gottes zu finden für den Einzelnen. Dann wickele das zusammen und dann lege ich rein und ihr dürft dann ziehen. Und für viele hat es gestimmt, für viele hat es gepasst. So kurze Prophetien einfach für die Situation hinein. So, aber das ist kein Orakel und nicht irgendwas Besonderes, sondern ich möchte einfach die Worte Gottes weitergeben. Vielfach ist das nur eine Bestätigung von dem, was du schon lange wusstest. So, ich möchte, dass du am Silvesterabend, wenn wir zusammen die Jahreslosung ziehen und die Worte Gottes für uns ziehen, dass du Gottes Worte für dein Leben ziehst und dann, Bruder Matthäus, woher hast du das gewusst? Und zu mir kamen manche, die haben gesagt, meine Situation, mein Problem, mein Anliegen, mein Traum, das ist hier auf dem Zettel drauf gewesen. Woher hast du das gewusst, dass ich das bin? Und ja, für jeden was anderes. Also ich habe mich nicht wiederholt oder nach Möglichkeiten versucht, nicht zu wiederholen, sondern das zu bringen, was Gott eigentlich rüberbringen möchte. So, aber du musst selber zuerst mal wissen, bevor ich das dir sage, bevor dir andere sagen, bevor dir irgendein Prophet sagt oder irgendjemand dir sagt, du musst selber wissen, was willst du. Wenn du das nicht weißt, dann wirst du gelebt, dann wirst du manipuliert, dann wirst du gesteuert von diesen Mächten. So hat der Herr gesprochen. 5 Minuten später sagt dir jemand was anderes und dann bist du so wischiwaschi, so ein richtiger geistlicher Waschlappen bist du. So da von dem bedrängt, von dem bedrängt. Aber wenn du selber weißt, mit Gott ausgemacht, dann ist alles andere, was jetzt passiert, Bestätigung, Führung Gottes. Sonst ist alles andere Quatsch. Wenn es andersrum geht, und das ist der kleine große Trick. Wenn es anders geht, ist es Verführung. Und wenn es so geht, du weißt es in deinem Herzen, das ist der Weg, das ist Gottes Wille, das tue. Und das alles andere ist Bestätigung, das ist Führung. So, du stehst zwischen Führung und Verführung, auch 2002. Kann irgendein Quatschkopf kommen, der erzählt dir etwas und sagt, so spricht der Herr und du glaubst diese Dummheit und gehst dem Teufel auf den Leib. Auch wenn es noch so fromm klingt. Und Gott hat es dir nicht gesagt. Aber wenn du das weißt, wenn du mit deinem Gott ausgemacht hast, mit deinem Schöpfer, wenn du das ausgemacht hast, dann weißt du, egal was kommt, ich weiß, an wen ich glaube. Und ich weiß, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Und dann können die bellen, dann können die babbeln, dann können die reden, dann können sie weissagen, dann können sie prophezeien, dann können sie sogar dagegen sprechen und dafür sprechen, vollkommen egal. Ich stehe hier und ich kann nicht anders. Martin Luther. So, das ist auch geistliche Stabilität und geistlicher Stand. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch 2002. Lasst uns aufstehen und ins Gebet gehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du jedem von uns eine Botschaft schenkst, dass jeder von uns inspiriert wird, dass jeder Einzelne von uns eine Vision hat, dass jeder Einzelne von uns eine Offenbarung hat für sein persönliches Leben. Herr, dass wir ganz genau unsere Wünsche kennen. Halleluja. Und du willst uns wunschlos glücklich machen. Herr, dass wir überhaupt keine Fragen, keine Probleme mehr haben, dass wir wirklich ausgefüllt sind, dass wir innen drin reich sind, Herr. Und du willst, dass es uns gut geht, in allen Stücken. Und ich danke dir, dass du uns heute Abend noch motivierst, Herr, dir zu vertrauen, egal was es ist. Wir wollen das Ziel erreichen. Und wir sind auf dem Weg. Und dieses Jahr 2001 war nur eine Etappe zum Ziel hin. Und heute Abend, ich möchte meine Geschwister ganz neu motivieren, dir zu vertrauen. Herr, und ich möchte dich bitten, rede heute Nacht. Rede in dieser stillen Stunden. Rede bei diesem Jahreswechsel. Herr, wenn wir auf Silvester, wenn wir über die Schwelle ins neue Jahr gehen, Herr, dass wir motiviert mit dir gehen und dass wir ganz genau wissen, das ist, was Gott will. Das hat Gott zu mir geredet, das hat er zu mir gesagt. Und alles andere ist eine Bestätigung. Und dass wir dann uns dem Ziel voll hingeben. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, hilf uns, dass wir eine völlige Sache machen. Voll und ganz dir zur Verfügung stellen. Und in dem Maße, wie wir dir dienen, in dem Maße dienst du uns. Herr, in dem Maße, wie wir uns dir hingeben, gibst du dich uns. Halleluja. Und in dem Maße, wie wir den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllen, deinen Auftrag erfüllen, in dem Maße erfüllst du unsere Träume, unsere Wünsche, unsere
Bedürfnisse, Herr. Und wir dürfen heute Abend wirklich eingehen in die Ruhe Gottes. Und Herr, und ich wünsche, dass ganz besonders jetzt in diesen Augenblicken Menschen in deine Ruhe eingehen. Und dass sie nicht gehetzt, getrieben und gejagt werden, sondern dass sie wirklich in Gott ruhen. Das ist der Weg, den will ich gehen. Dies ist es. So hat Petrus die Pfingstpredigt begonnen. Dies ist der Tag, von dem der Prophet geweissagt hat. Herr, wir möchten deine Worte in unserem Leben erleben und erfahren. Begegne uns heute Abend. Halleluja. Danke, Jesus. David, kannst du ans Klavier kommen? Und ich möchte einladen. Vielleicht ist jemand da, der sein Leben ganz bewusst auf den Altar Gottes legen möchte und sagen möchte, Gott, ich möchte mit voller Hingabe, ich möchte eine ganze Sache mit dir machen. Vergib mir die halben Sachen, die ich gemacht habe. Da was angefangen, dort was angefangen und nichts zu Ende geführt. Ich möchte endlich mal eine Sache zu Ende führen in meinem Leben. Und ich treffe heute Abend eine Entscheidung. Und Gott zeigt mir, du triffst nicht so viele Entscheidungen, aber du triffst eine Entscheidung. Und er sagt, triff diese Entscheidung und führe sie zu Ende. Bleib bei der Sache. Sei nicht wankelmütig. Sei nicht ein schwankendes Rohr von jedem Wind der Lehre, von jedem Wind der Gefühle, der Meinungen hin und her bewegt. Werde fest und unerschütterlich. Mach eine ganze Sache mit mir. Heute Abend, ich möchte Menschen nach vorne rufen, die eine ganze Sache mit Gott machen möchten. Du sollst eine ganze Sache mit deinem Gott machen. Du bist bekehrt. Du hast Ja zu Jesus gesagt. Aber du folgst Jesus von Ferne. So auf Abstand. Nur am Sonntag oder nur gelegentlich. Gott sagt, folge mir ganz. Und diejenigen, die eine ganze Sache mit mir machen, kriegen auch meinen ganzen Segen. Und ich lade dich ein. Komm für ein paar Augenblicke nach vorne. Lass uns heute Abend wirklich Gottes Angesicht suchen. Und komm zu mir, sagt der Herr. Suche mich. Begegne mir. Streck dich zu mir aus. Erwarte alles von mir. Gib mir alles. Diene nicht den Menschen. Und versuch nicht, Menschen zu gefallen, sagt der Herr heute Abend. Versuche nicht, irgendeiner Organisation zu gefallen. Versuche nicht, deinen Nachbarn zu gefallen, sondern versuch zuerst einmal in erster Linie mir zu gefallen. Versuch, mir recht zu machen. Versuch zuerst einmal, meinen Willen zu tun. Mein Willen für dein Leben. Und das ist der Wunsch, den ich in dein Leben hineingeschrieben habe. Das ist mein Monogramm für dich. Du weißt es ganz genau, aber du verdrängst es. Du ignorierst es. Du willst es nicht wahrhaben. Du drückst dich davor. Würdest du das tun, was du tun solltest, dann würde auch geschehen, was du dir wünschst, dass es geschieht. Oh Gott, zeigt heute Abend, geh den Weg ganz, ganz mit mir. Ich sehe ein Bild. So viele Menschen haben den Weg des Lebens eingeschlagen, aber die haben sich Grüppchen gebildet, sind stehen geblieben. Der Weg ist noch lang und noch weit und du bist noch lange nicht am Ziel. Und du glaubst jetzt, wenn du schon auf dem Weg bist, dass alles in Ordnung und okay ist. Gott sagt, du bist erst gesegnet, du bist erst glücklich, du bist erst das, was du sein solltest, wenn du am Ziel bist. Und deshalb jage nach dem vorgestreckten Ziel. Lass dich vom Ziel nicht abbringen und lass dir das Ziel für dein Leben nicht verrücken. Heute Abend hab das Ziel im Auge und folg dem Ziel und lass dich nicht aufhalten. Auch wenn es schwierig wird. Schwierigkeiten sind dazu da, dass sie überwunden werden. Deine Schwierigkeiten, Gott zeigt mir heute Abend, sind dazu da, dass du sie überwindest.